Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Hallo Stefanie.
Hallo Vero.
Ich habe dich schon vermisst.
Ich dich auch.
Ah, es ist so aufregend. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich.
Ja, zu unserer zweiten Folge.
Mir gegenüber sitzt die fantastische Stefanie.
Und mir gegenüber sitzt die großartige Vero.
Zuallererst habe ich mal eine Frage an dich.
Oh oh.
Oh oh. Und zwar, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Piraten denkst?
An Piraten? Mhm. Das Erste, was jetzt war, war Fluch der Karibik.
Also,
oder meinst du das ist im Historischen?
Gibt es einen historischen Piraten, den du vielleicht kennst?
Mir ist gerade als erster, war das überhaupt ein Pirat? Ich weiß gar nicht. War Störtebeker ein Pirat?
Aber um ihn wird es heute nicht gehen.
Ich habe es mir fast gedacht.
Vielleicht hast du schon mal was von Captain Blackbeard gehört. Das ist so einer der bekanntesten Piraten in der Historik. Wir befassen uns irgendwie in der Geschichte irgendwie nicht so oft mit Piraten, ist mir grundsätzlich schon mal aufgefallen. Aber sowohl der Störtebeker als auch Captain Blackbeard, die können im Vergleich zur heutigen Person scheißen gehen. Und ich bleibe jetzt vulgär, denn es ist eine brutale Zeit und es wird auch heftig zur Sache gehen.
Okay.
Ahoi.
Ahoi.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evenstochter.
Wir versetzen uns ins Jahr 1771.
Okay.
Also historischer Kontext für Europa wäre Marie Antoinette, ne? So 5 Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung Amerikas, das kennen wir. Irgendwann kommt dann die Stürmung der Bastille. In dieser Zeit befinden wir uns. Aber wir werden nicht in Europa uns aufhalten. Wo glaubst du, geht's hin?
Nach Asien.
Also der Beginn dieser Geschichte ist schon mal schlecht dokumentiert. Das nehme ich gleich mal vorweg, dass es eventuell zu Ungenauigkeiten kommen kann. Aber höchstwahrscheinlich ist es eine ganz unglaubliche From Zero to Hero Erfolgsgeschichte. Ja, unsere heutige Bitch Queen kommt, wie du richtig erraten hast, aus dem Süden Chinas. In einer Provinz Quentong auf die Welt und war wahrscheinlich die Tochter armer Fischersleute. Den ganz genauen Geburtsort und ihre Familie kennen wir nicht. Auch ihr Geburtsname ist nicht genau datiert worden, aber dazu kommen wir später noch.
Hast du eigentlich schon ihren Nicht-Geburtsnamen gesagt?
Nein, ich habe noch gar nichts gesagt.
Du machst das spannend.
Wir sind im Süden Chinas und es regiert die Jing-Dynastie. Und die Schere zwischen Arm und Reich ist groß. Die Städte blühen auf, während die Dörfer am Land immer ärmer werden. Wir gehen jetzt noch weiter in den Süden runter und zwar bewegen wir uns vom Land aufs Wasser. Damit hast du gerechnet?
Ja, das ist ja.
Wir überspringen gleich mal die Kindheit, weil wir sie nicht kennen, weil wir kaum was davon wissen. Unsere Bitch Queen ist Anfang 20 und arbeitet auf einem sogenannten Blumenboot.
Was ist ein Blumenboot, liebe Vero?
Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Ich muss gerade an so Wachau Marienblütenboote denken. So.
Die Narzissenfest, ja, oder so. Bei uns in Salzkammer gut werden.
Genau, das habe ich eigentlich gemeint.
Schön.
Das Wachau Marienblütenfest.
Beides falsch. Sie arbeitet als Prostituierte auf einem schwimmenden oder schwebenden Bordell.
Ah.
Das ist ein Blumenboot.
Ein Blumenboot, okay. Ja, poetisch.
Schon, oder? Sie gehört dem Tonka-Stamm an. Das ist standesmäßig in der damaligen Gesellschaft sozusagen der letzte Dreck. Also unterste Schublade, werden mit den Sklaven gleichgestellt. Das heißt, es war eine ökonomische Notwendigkeit, sich vorsichtig zu verhalten und Köpfchen zu benutzen. Und manche Legenden behaupten jetzt schon, dass sie zu einer Art Spionin wurde, weil gewisse Freier ihr ganz wichtige Geheimnisse anvertrauten. Mhm. Das kann man sich vorstellen, oder? Ja. In so einer intimen Situation hört man manchmal nicht unwichtige Infos.
Ja.
Ja. Also es waren quasi schwimmende Puffs und die werden ganz häufig von Piraten und Freibeutern besucht. Und genau in dieses Bordell kommt 1801 ein Mann namens Zheng Ji. Möglicherweise so etwas wie ihr Lieblingskunde. Zheng Ji kommt aus einer Piratenfamilie, die bis in die Ming-Dynastie zurückreicht und ist somit schon relativ erfolgreich. Mhm. Ich sage gleich dazu, ich spreche kein Kantonesisch. Ich bemühe mich, die Namen richtig auszusprechen, aber keine Garantie, bitteschön. Dürft mich gerne darauf hinweisen, wenn ich es falsch ausgesprochen habe und dann machen wir vielleicht irgendwann mal einen Disclaimer.
Ich kann dich leider jetzt nicht ausbessern oder korrigieren.
Genau.
Ich kann dir einfach nur alles glauben, was du erzählst.
Es bleibt dir nichts anderes übrig. So, es ist jetzt aber mal der Zheng Ji auf diesem Bordell und trifft auf unsere Bitch Queen. Und hierzu, zu diesem Zusammentreffen, gibt es jetzt schon einige unterschiedliche Überlieferungen. Viele erzählen davon, dass die junge Frau so schön und so intelligent war, dass es für ihn Liebe auf den ersten Blick war. Einige vermuten eine gute Geschäftsopportunity. Ich mag am allerliebsten folgende Überlieferung. Zheng Ji hat das Bordell gekapert, alle werden gefangen genommen und auf sein Schiff gezerrt. Und dann erblickt er diese junge Frau und die ist, er ist total fasziniert. Er ist, oh my God.
Oh my God.
Oh yeah.
Who is that? Und er befiehlt, dass man ihre Fesseln löst. Und sie ist so voller Feuer und Pfeffer im Arsch, dass sie ihn anspringt und die Augen auskratzen will. Und er denkt sich, boah, die hat Leidenschaft. Und fühlt sich von ihr angezogen und dann war da vielleicht noch gegenseitig eine unglaubliche sexuelle Energie im Raum und es ist irgendwie auch eine schöne Geschichte,
finde ich. Auf jeden Fall, ja. Klingt abenteuerlich.
Klingt abenteuerlich, abenteuerlich wird es auch, aber wahrscheinlich ist es eher so gewesen.
Das ist eine Geschäftsbeziehung.
Genau, dass sie eben eine Sexarbeiterin, also als Sexarbeiterin auch gewusst hat, was sie sagen muss und wie man Männer um den Finger wickeln kann und er ja irgendwo auch von ihrem Intellekt beeindruckt war. Und weil sie, wie gesagt, ihm auch mit Informationen ausgeholfen hat. Ja, also Vorsicht, dieses und jenes Schiff wird dich jetzt angreifen oder hat vor, dich morgen anzugreifen. Und das war halt für ihn natürlich wichtig.
Damit hat es begonnen, dass sie quasi Leute ausgehört hat oder Freier
ausgehört
hat?
Das sagt man ja nach. Also man weiß es nicht genau. Also es gibt nicht sehr viel gute Dokumentation. Mhm. Viele meinen eben, dass sie ihn über Jahre hinweg als Lieblingskunden hatte und ihm dann halt ihre Geheimnisse verraten hat. Also es war für beide eine gute Geschäftsopportunity. Mhm. Aber was wir wissen ist, dass er sie heiraten wollte. Mhm. Und sie hat dann drauf gesagt, okay, passt, aber, und jetzt spüren wir zum ersten Mal einen ihrer stärksten Charakterzüge. Sie hat gesagt, mache ich, aber bitte nur, wenn ich 50% Anteil von deinem ganzen Scheiß und deinem Job mit der ganzen Verantwortung haben darf.
Also geschäftstüchtig.
Ja, sie war eine krasse Strategin.
Ah ja.
Ja, und die zwei heiraten mit Vertrag und vor Zeugen. Also davon gibt es Dokumentation. Und sie bekommt den Namen, unter dem du sie auch heute googeln könntest.
Okay.
Zheng Zhao bzw. Zheng Yi Zhao. Übersetzt heißt das die Frau von Zheng.
Okay.
Also sie war von Anfang an die Frau von Zheng. Zum Thema Liebe ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass der Zheng Yi ja auch schon vorher ein Gspusi hatte. Und zwar zu einem jungen Mann namens Zheng Pao.
Okay.
So, aber jetzt geht's los.
Okay,
jetzt geht's los. Die Zheng Zhao und Zheng Yi, also die frisch Vermählten, adoptieren den mehr oder minder erwachsenen Zheng Pao, von dem ich gerade erzählt habe. Und das war damals nicht unüblich.
Dass man den Liebhaber des Mannes adoptiert?
Na, dass man erwachsene Männer oder Frauen adoptiert. Und er ist als Erwachsener, also fast Erwachsener quasi schon adoptiert worden. Und das Verhältnis war jetzt aber weniger ein Vater-Mutter-Sohn-Gefüge, sondern am ehesten eine Ménage à trois.
Ja, okay.
Also sie hatte auch ein Verhältnis zum Zheng Pao.
Das ist aber echt wirklich eine verrückte Konstellation.
Es ist eine wilde Konstellation, aber das ist eine berühmt-berüchtigte.
Ja.
Zheng Yi, der Göttergatte, hat seinen Ruf vor allem vor der vietnamesischen Küste aufgebaut, wo er an der Seite von Rebellen gekämpft hat, gegen die vietnamesische Regierung. Und gemeinsam mit Zheng Zhao, die Beach Queen, war er noch organisierter und noch erfolgreicher. Ja, also der Zheng Yi hatte auch einen Cousin. Wie gesagt, der kommt ja aus einer Piratenfamilie, die sich sehr weit zurückreicht, der auch an der Seite der Rebellen in Vietnam kämpfte. Und dort gab es viele unabhängige Piraten, die zusammengeholfen haben und die an der Seite der Rebellen gekämpft haben. Und dieser Cousin wurde aber geköpft vom neuen vietnamesischen Regenten.
Na, servus.
Und was passiert jetzt? Alle Piraten werden zurückgetrieben in die chinesischen Gewässer, ins kantonesische Gebiet.
Und dort wird's eng.
Jein, nicht eng, aber es sind eben auch viele Rebellen dabei. Und das hat einfach irgendwie, weil es so viele unabhängige Piratenschiffe waren, so ein jahrelanges gegenseitiges Bekriegen ausgelöst.
Okay. Ja.
Also die haben dann irgendwie auf einmal alle gegeneinander.
Mhm.
Bis dann, das Ehepaar Zheng gesagt hat, hey, Euer, was ist los? Wir haben doch schon mal zusammengehalten und gegen die Regierung gekämpft. Also warum nicht mit vereinten Kräften gegen den wahren Feind antreten? Und zwar die chinesische Regierung.
Mhm.
Also sie haben den größten gemeinsamen Nenner gefunden. Das heißt, sie waren alle voll Anti-Establishment.
Okay, und sie haben sich dann united.
Ja, das war zumindest die Idee. Der Zheng wollte alle Piratenschiffe zu einer großen Flotte vereinen und die ganzen Seen dort dominieren. Und dann gibt es also eine Konferenz. So, voll schräge Situation. Aber die Anführer der wichtigsten Schiffe treffen sich und diskutieren. Und viele von denen kannten den Zheng Yi schon von Zeiten, weil er eben aus einer großen Piratenfamilie stammt und von den Zeiten, wo sie gemeinsam auf der Vietnamküste unterwegs waren. Viele von ihnen waren vielleicht sogar schon sozusagen Praktikanten von ihm.
Also es gab seine Azubis.
Ja, seine Azubis. Also sie haben ihm vertraut oder haben irgendwie eine Form von Brüderlichkeit vielleicht ihm auch gegenüber empfunden. Es war eine Form von Treue ihm gegenüber. Und das hat es möglich gemacht, dass sein Business beginnt und er wird das Gesicht davon. Der Vorstand sozusagen. Der CEO.
Der CEO.
Na, da schau her.
Es gibt übrigens einen Film, wo ein Charakter von Xing Yizhao, also die Frau, inspiriert ist mit genau so einer Szene, mit so einer Piratenkonferenz.
Okay.
Weißt du's? Das ist eh ganz am Anfang auch schon erraten gehabt, mehr oder weniger, wenn man an Piraten denkt.
An den Fluch der Karibik?
Ja, der dritte Teil. Zurück zu unserer Xing Yizhao. Wie gesagt, ihr Mann war jetzt Vorstand des Business und es gab auch irgendwie eine ganz komplizierte Hierarchie, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber er ist das Gesicht dieser Piratenflotte sozusagen. Sie leitet seine Geschäfte und es gelingt ihm halt wirklich, die ganzen Piraten zu vereinen, die alle miteinander unionisen sozusagen. Und sie machen jetzt quasi ein Color-Coding für die Flaggen, was ich irgendwie auch super finde.
Von was für einer Menge an Piraten reden wir da ungefähr?
Also es sind jetzt schon in die Zehntausende hinein.
Wow, okay.
Aber dieses Color-Coding finde ich auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich fantastisch. Also es gibt die rote, die schwarze, die weiße, die grüne, die blaue und die gelbe Flagge. Das sind so die wichtigsten Flotten. Und eine davon, übrigens, wird auch vom Adoptivsohn Zheng Pao geführt. Auf welcher Flotte meinst du, waren Zheng Yi und Zheng Yi Zhao?
Schwarz.
Ah, fast. Rot.
Ah.
Rot. Aber schwarz war auf jeden Fall auch eine der wichtigsten. Also rot und schwarz sind natürlich die wichtigsten
Piratenfarben. Natürlich, das sind die Piratenfarben.
Ja. Genau, und es gibt ein System, eine Art Vertrag, an die sich alle halten. Es wird nicht von den anderen Flotten gestohlen oder geplündert. Die Dörfer, die am Wasser liegen, werden vor die Wahl gestellt. Entweder ihr verbrüdet euch mit den Piraten und versorgt sie mit Nahrung und Cash oder ihr werdet niedergebrannt.
Oder ihr werdet verplündert.
Wir haben da zwei Optionen. Ja, aber das heißt, die Piraten hatten ein riesen Support-System, aber waren gleichzeitig auch super grausam unterwegs. Ich meine, es sind halt Piraten. Wenn jetzt ein Bürgermeister dieses Zertifikat hatte, das irgendwie belegt hat, so ich zahle Piratensteuer, dann haben dich die anderen Schiffe auch in Ruhe gelassen.
Und auch die anderen Flotten dann.
Und auch die anderen Flotten. Ja. Dann warst du safe.
Also Schutzgeld.
Richtig, also du darfst halt diese Dokumentation natürlich nicht verlieren, aber...
Das wäre bitter, ja.
Ja, das wäre bitter. Wer weiß, wie oft das passiert ist, aber...
Ich hab's doch gehabt.
Oh nein, der scheiß Zettel. Ja, also das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie oft das passiert ist, aber es, wenn du es gehabt hast, dann solltest du safe gewesen sein. Und das war auch völlig neu. Wenn du die Beute erstanden hast, also wenn du jetzt den Dörfer eingefallen bist, die keine Piratensteuer gezahlt hatten, dann passiert Folgendes. Es gibt Buchhalter, die ganz detailgenau festhalten. Das ist übrigens ein sehr geiler Job, oder? So, ich bin Piratenbuchhalter.
Das Spannendste mit dem langweiligsten Job. Ja, ich möchte was mit Finanzen machen, aber auch ein bisschen Abenteuer erleben.
Richtig.
Ich mache bei Humboldt den Finanzpiraten.
Der Piratenbuchhalter.
Piratenbuchhalter.
Ja, also es wird genau festgehalten und dann dürfen die Plünderer 20% selbst behalten. Und 80% gehen zurück sozusagen in den Zentralfonds. Und dieser Fonds wird dann quasi für die Modernisierung der anderen Schiffe, für, was ich, Betriebskosten, Lebensversicherung der Crew. Alle hatten davon was Gutes, mehr oder weniger, aber die Cheng Yi Sao hat das überwacht, mehr oder weniger.
Okay,
und hat da irgendwie Wahnsinn, bestimmt, ne? Was damit passiert. Also es war wie ein eigener Wasserstaat.
Ja, so Wahnsinn,
ne? Es hat wirklich wie ein Staat funktioniert.
Ja. 80% ist auch viel.
Es ist schon viel, ja, aber sie haben auch fett viel erraubt. Es ist wirklich
also
viel.
20% waren dann auch noch immer, was sie behalten konnten, war noch immer ausreichend.
Es war ausreichend und es waren ja auch viele Güter. Also es, ich glaube, das Wichtigste war halt so Seide, Tee, Opium und auch Menschen, aber dazu komme ich noch. Ja, aber die beiden sind zusammen fett erfolgreich und innerhalb eines Jahres ist die chinesische Regierung so voll am Sand, weil sie mit der Piraterie nicht mehr zurechtkommen. Also sie können nicht mehr gegen sie ankämpfen.
Ja.
What do we do now? Und die Dynamik zwischen dem Ehepaar war wohl auch spannend, weil die Furcht vor der Roten Flotte, also die wichtigste, da wo die beiden drauf sind, war ungemein groß. Cheng Yi hat wohl sehr viel herumgeschrien, war so sehr cholerisch. Scheiß Arschloch, ich schlag dir den Kopf ab. Ja, aber am meisten Angst...
A Heferl,
genau. Am meisten Angst hatte man trotzdem vor Cheng Yi Sao. Die war still, aber gefährlich. Also ich stelle sie mir so ein bisschen so wie so eine Cersei vor, um nochmal einen Game of Thrones Side-Note irgendwie reinzustellen. Also sie war halt so die Fadenzieherin.
Ja, spannend.
Ein Admiral der Regierung, weil die Regierung wollte ja was unternehmen, der das Ganze unter Kontrolle bringen sollte, wurde dann zum Beispiel auch schnell ziemlich grausamst ermordet. Also sie haben es einfach nicht geschafft. Ah ja, und inmitten dieser blutrünstigen Piratenwelt hat Cheng Yi Sao übrigens noch zwei Söhne geboren. Die spielen aber irgendwie keine große Rolle, weil Zheng Pao ja der erste Erbe ist. Also der erste Adoptivsohn der Eltern. Wir haben jetzt schon Zehntausende Männer und Frauen in der Kontrolle von dem Ehepaar. Mhm. Sie selbst hat vermutlich nicht mitgekämpft, da ihr strategisches Talent einfach viel zu wertvoll war. Aber man kann davon ausgehen, dass die Frauen der Piraten sehr wohl involviert waren und auch an erster Front mitgekämpft hatten.
Oh my God, she's gonna die!
In der Überlieferung von den anderen Piratengeschichten hörst du ja immer, dass es irgendwie unehrenhaft war, eine Frau dabei zu haben oder dass es Unglück bringt oder sonst was.
Genau, ja.
Aber in der asiatischen Welt ist das überhaupt nicht der Fall. Und das wird wohl auch daran liegen, dass es dort völlig normal war, wenn du arm warst und der Mann jetzt stirbt, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Fischer-Business hast und dein Mann stirbt, was machst du? Musst du ja trotzdem noch irgendwie schauen, dass du überlebst. Und deswegen war es völlig normal, dass die Frau halt dann einfach statt ihm übernimmt. Das war halt natürlich nur in den ärmeren Ständen so, aber es war halt normal, dass die Frau auch arbeitet. Und jetzt kommt der Wendepunkt 1807. Sheng Yi stirbt. Mhm. Vielleicht ist er ertrunken, also irgendwie von einem.
Das ist nicht so viele Jahre nach der Hochzeit, oder?
Er ist jetzt 42.
42, aber sie haben auch 18
irgendwas. 9 Jahre waren sie, glaube ich, verheiratet. Mhm. Ja. Vielleicht ist er ertrunken, von einem Taifun irgendwie getroffen worden. Mhm. Es dürfte wieder im Vietnam gewesen sein. Es kann auch sein, dass ihn einfach eine Kanone getroffen hat. Manche andere Quellen, natürlich, behaupten, vielleicht war es die Ehefrau.
Ja, ja, ja. Da ist eine Frau, die auch was zu sagen hat. Die hat ihn sicher umgebracht.
Die hat ihn sicher umgebracht. Ja, also was wir wissen, er ist tot.
Okay. Es ist ja auch ein risikoreicher Beruf, den er ausübt, so gesehen.
Ja, also die meisten Piraten werden ja nicht sonderlich alt.
Ja.
Aber dann wird auch Sheng Yi Zhao, wie man sie meistens in der deutschen Literatur findet, zu Sheng She. Und in den englischsprachigen Quellen findet man sie eher unter Sheng She. Jetzt kannst du dir vorstellen, was bedeutet das?
So ist wie Witwe.
Richtig, ja, ganz genau. Richtig. Also es ist die Witwe von Sheng. Also sie hat noch immer nicht ihren eigenen Namen. Und sie wird jetzt auch Sheng She bleiben. Was machen wir jetzt?
Der König ist tot, hoch lebe die Königin.
Richtig. Sie hat einfach gleich bang, bang, bang Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, ich mache den ganzen Scheiß jetzt. Also sie wird zur Piratenkönigin mehr oder weniger. Und wir haben ja vorhin gesagt, es war irgendwie gar nicht so unüblich, dass die Frau die Geschäfte übernimmt, wenn der Mann stirbt. Mhm. Sie war ja auch die Vertraute von vielen anderen Piratenflotten und deswegen war das irgendwie auch in Ordnung.
Also sie scheint ja auch schon sich einen Ruf als sehr gefährlich erarbeitet zu haben.
Richtig, richtig. Sie behält sich schnell die Treue von den wichtigsten Vertrauten von Sheng Yi und der Adoptivsohn Sheng Pao wird zum Admiral der Roten Flotte gemacht. Also der übernimmt jetzt die wichtigste Flotte.
Mhm.
Und sie hat auch gleich gesagt, so, jetzt bin ich am Start und ich habe auch ein paar Regeln, an die ihr euch gleich zu halten habt.
Was waren das für Regeln?
Ja, das war jetzt wirklich ein Piratenverhaltenskodex. Die erste Regel war schon mal, wenn jemand dagegen verstößt, also gegen Sheng She's Regeln verstößt oder sich seine eigenen Regeln macht, Kopf ab. Eh klar, Piraten.
Ja, Piraten.
Geschäfte mussten notiert und überwacht werden. Sie hatte die ganze Übersicht über alles, das wissen wir eh schon, aber sie hat über alles Überwachung und hat ist überall Einsicht.
Und das müssen ja auch viele tausende Schiffe gewesen sein.
Ja, also hunderte auf jeden Fall, tausende, stimmt, tausende, es waren sicher schon tausende Schiffe. Wieder mit diesem 20-80-Verhältnis, das ist geblieben. Und wenn sich jemand an diesen öffentlichen Geldern bedient hat, Kopf ab. Also diese 80% durftest du nicht angreifen. Das hatte sie zu sagen, was damit passiert. So, und jetzt kommt eine ganz spannende Regel, die ich wirklich cool finde eigentlich. Oder cool, nicht cool, sondern es fand ich eben spannend, dass sie das eingeführt hat. Frauen darf kein Schaden zugefügt werden.
Ja.
Also zumindest nicht den Hübschen.
Wie, das hat sie differenziert?
Da hat sie anscheinend wirklich differenziert. Und ich weiß gar nicht, wer differenziert hat. Also da geht es jetzt auch um Frauen, die in den Dörfern leben, die irgendwie angegriffen werden. Ich habe ja vorhin kurz angesprochen, dass eben auch Menschen oft zur Beute dazu gehört hatten. Und die hübschen Frauen waren für sie auch einfach als gut nützlich, das heißt, die konnte sie dann in die Prostitution oder in die Sklaverei weiterverkaufen.
Mhm.
Und hässliche Frauen wurden sofort entlassen. Die waren frei, also da war es vielleicht sogar besser, nicht so hübsch auszusehen. Who knows?
Okay, weil zuerst dachte ich so, ach, wie toll, die hat irgendwie so was zum Schutz der Frauen aufgestellt.
Ja, irgendwo schon, weil wenn ein Pirat sich an einer Frau vergriffen hat, Vergewaltigung, Kopf ab.
Kopf ab. Ja gut, aber wenn du dann in die Zwangsprostitution weiterverkauft wirst.
Ja, ja.
Also es ist halt auch ein...
sie ist halt trotzdem Piratin, also sie muss halt schon auch darauf schauen.
Ja, ja gut, das ist klar, das ist nicht keine... Aber ja, keine gute Tat jetzt.
Nein, also das würde ich gar nicht so jetzt hier jetzt als Heldin darstellen wollen, weil sie war Piratin, sie war super grausam. Sie hat später auch noch einen anderen Spitznamen bekommen, das werde ich dir nachher auch noch zugute führen, aber sie war jetzt nicht so lavidavi unterwegs. Genau, also wenn ein Pirat eine Frau vergewaltigt hat, wurde er geköpft und wenn es unter beider Einverständnis passiert ist, dass ein Mann und eine Frau miteinander geschlafen hatten, dann wurden beide getötet. Also sie wollte einfach hier keinen Sex mit der Crew.
Never fuck the business, habe ich euch gesagt.
Genau. Und zwar ist da der Frau nicht der Kopf abgeschlagen worden, sondern, das fand ich mich so krass, der wurden schwere Gewichte, also wahrscheinlich Kanonenkugeln, an die Füße gebunden und dann wurde sie über Bord geworfen.
Okay.
Ja, das ist irgendwie auch kein schöner Ausgang. Ja. Und okay. Es gab natürlich auch eine Ausnahme, weil Piraten sind manchmal einsam. Wenn ein Pirat heiraten wollte, dann war das okay.
Also er durfte auch eine schöne Frau heiraten?
Er durfte auch eine schöne, vor allem haben sie sich wahrscheinlich schöne Frauen genommen.
Also, ja.
Wenn er eine Frau heiraten wollte, dann war das okay, auch Sex zu haben. Aber wenn er untreu war,
Kopf ab.
Kopf ab, richtig. Genau, und dann gab es noch diese Regeln, dass den DorfbewohnerInnen eben kein Schaden zugefügt werden durfte, weil das ja sozusagen die Alliierten waren, die Piratensteuer gezahlt hatten. Ja, und dann halt noch, wenn ein Pirat abboschen wollte sozusagen oder desertiert ist, dann nicht Kopf ab, aber die Ohren ab. Und dann wurde er zur Schande halt vorgeführt.
Teil ganzen. Vom Kopf ab.
Ja, richtig, Teil des Kopfes ab. Ja, also sie hatte ihre Regeln, die sie eingeführt hat. Sie
und
hatte
auch Fantasie.
Sie hatte Fantasie. Sie hat, ich glaube, dass das wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie ja selber aus der Prostitution kommt und weiß, wie furchtbar es sein kann, wenn ein Mann zu übergriffig geworden ist. Und dass sie wahrscheinlich deswegen irgendwie zum Schutz dann gesagt hat, okay, Morden ist drinnen, aber Vergewaltigung geht nicht.
Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Aber wenn
das halt Morden drinnen ist, das habe ich mir gedacht, dass du das nachvollziehbar
findest. Ja, das ist nicht nachvollziehbar.
Ich kenne dich ja.
Was ich halt irgendwie nicht verstehe, warum es dann, wenn es einvernehmlich ist.
Ja, es ist ein bisschen weird. Vielleicht hat sie es ja eh auch zum Schutz der Frauen gesagt, dass sie gemeint hat, ja, woher soll ich wissen, dass es einvernehmlich war? Also es könnte ja dann jeder Pirat behaupten.
Nein, nein, das war keine Vergewaltigung. Sie wollte das wirklich.
Ja.
Aber sie hat sich so angezogen, als würde sie es wollen.
Deswegen lieber gleich gar keinen Sex und lieber gleich töten.
Dann oder gleich den Kopf ab.
Oder gleich den Kopf ab. Und vor allem, man muss sich denken, also die hatten ja keine Guillotine da an Bord. Das war ja richtig schier. Da ist ja...
Ja, stimmt.
Das hat sicher nicht beim ersten Mal geklappt. Das war, glaube ich, auch kein schöner.
Ja. Aber es klingt so, als hätten sie dann schon Übung gehabt.
Das auf jeden Fall. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht trotzdem noch angenehmer gewesen wäre, als...
Als zu ertrinken.
Als zu ertrinken langsam und mitzukriegen, was jetzt gerade voll abgeht.
Ja.
Ja, und wenn andere Schiffe gekapert wurden, wie ich vorhin schon erzählt habe, dann wurden die Besatzer dieser Schiffe, das waren auch westliche Besatzer teilweise, also nicht nur die chinesische Regierung, sondern es gab die Briten, es gab die Portugiesen, es gab die Holländer, die wurden dann vor die Wahl gestellt. Entweder ihr schließt euch uns an und werdet selbst zu Piraten, oder wir also es war eines der most common Techniken, wir nageln eure Füße am Boden fest und dann werdet ihr so lange mit so Holzpfosten geschlagen, bis ihr halt tot seid. Das wissen wir, weil einer der Zeitzeugen, Richard Glasspool, klingt schon sehr britisch, der war britischer Gefangener und der konnte zwar auch kein Kantonesisch sprechen, aber der hat Tagebuch geführt. Und deswegen also haben wir eine Idee bekommen, wie grausam es war. Die Rote Flagge hatte damals 300 Schiffe und 40.000 Mann. Mindestens 40.000 Mann. Und alle zusammen, die ganzen Flotten zusammen, hatten um die 1.800 Wasserfahrzeuge mit mindestens 70.000 Mann. Manche sagen 80.000 Mann. Vielleicht waren es sogar 100.000, aber es waren auf jeden Fall so um die 70.000.
Okay, Wahnsinn.
70.000, ja. Das ist ein Kleinstaat, das ist echt heftig, finde ich. Ja, im Vergleich dazu, der Captain Blackbeard, den wir vorher erwähnt haben, den wir vielleicht geschichtlich noch eher kennen, hatte läppische 400 Männer.
Das ist nichts.
Das ist im Vergleich zu ihr nichts.
Ja.
Und wie wir uns schon vorhin gedacht haben, irgendwann hat die Regierung gesagt, Alter, es reicht.
Wieder einmal.
Alter, was ist jetzt? Okay, mir bleibt nichts anderes mehr übrig. Ich muss die Ausländer fragen. Und das war ihnen natürlich super unangenehm. Und dann haben sie Verhandlungen mit den Portugiesen und mit den Briten begonnen, weil die eben auch noch Schiffe und größere und bessere Schiffe hatten, auch bessere Waffen, Kanonen und so weiter und so fort. Das hatten die ja damals in der Qing-Dynastie auch nicht, aber es war das Problem der Qing-Dynastie nach wie vor, dass sie das verabsäumt hatten, sich da auszustatten, richtig, und irgendwie eine Navy, wie sagt man da, eine Wasserarmee aufzubauen. Ein von der Regierung beauftragter Admiral, der ging dann irgendwie auch sehr strategisch vor, hat in Fischdörfern auch immer mitgemischt und kannte mittlerweile eben auch ihre Vorgangsweise. Und der hat sich dann eben mit dieser westlichen Flotte zusammengetan. Der hat dann eben mit den Portugiesen verhandelt. Irgendwann ist sie dann halt 1809, musste sie irgendwie zurück zu ihrer Basis, weiter runter in den Süden. Und sie war flussabwärts unterwegs Richtung Meer. Und am Fluss gab es keinen Raum zur Bewegung. Das heißt, sie ist dort unten eigentlich quasi in die Falle getappt. Am Meereshorizont sieht sie auf einmal 4 portugiesische Schiffe auftauchen. Und sie hat dann irgendwie 3 Tage gewartet, weil sie eben auf Backup gehofft hat. Aber die kamen nicht. Und währenddessen hat sich diese portugiesische Flotte vergrößert. Es kamen immer mehr Schiffe hin und her. Und dann kommt der große Showdown-Moment. Die Portugiesen schicken Feuerboote in Richtung Rote Flotte. Feuerboote ist genau das, wie du dir das denkst. Das sind Boote, wo Feuer drauf ist.
Im Vergleich zu den Blumenbooten waren die wirklich in die Feuerboote.
Die Feuerboote sind einfach so, die wollen sie ausbrennen, mehr oder weniger. Und die Xingxiu bleibt ruhig und die schafft es, die ersten Feuerboote einfach so zum Stranden zu bringen, also Richtung Rand des Flusses mehr oder weniger zu drängen. Bleibt ruhig und dann kommt das große Wunder. Der Wind dreht sich. Also warum es da noch keinen Film dazu gibt, ja, das ist also wirklich heftig. Also diese gestrandeten Feuerschiffe werden quasi genützt, um sie zurück auf die portugiesischen Schiffe loszulassen. Und Xingxiu verliert nur unter Anführungszeichen 40 Mann, was nichts ist.
Aber wenn er an einem normalen Tag mehr geköpft, als sie da verloren hat.
Richtig, richtig, richtig. Und deswegen gilt das irgendwie als einer ihrer größten Siege nach wie vor. Aber sie hat halt auch gemerkt, okay, es könnte sein, dass meine Macht oder mein Einfluss nicht ewig halten wird. Mhm. Also sie hat gemerkt, maybe quit while you're ahead. Also sie hatte nicht dieses Riesen-Ego anscheinend so, ich werde größer und größer und größer, sondern sie hat sich jetzt überlegt, okay, wie schaffe ich jetzt einen Ausweg? Sie geht zurück an Land zu diesen Beamten, mit denen sie verhandeln möchte, mit lauter unbewaffneten Frauen und Kindern der Roten Flotte. Und mit denen beginnt sie dort dann irgendwie, also mit den Beamten und den Frauen beginnt sie die Verhandlungen. Und diese Verhandlungen dauern 2 Tage. Und sie möchte natürlich ihre ganze Besatzung irgendwie so safe wie möglich halten, weil die sind ihr wichtig nach wie vor. Sie möchte Amnestie für ihre ganze Besetzung, sie möchte einen guten Deal. Und wie wir wissen, ist sie verdammt gut im Verhandeln. Sie hat jetzt noch diese 70.000 Piraten mindestens. Und sie handelt so lange hin und her und sie ist so verdammt gut darin, dass von diesen 70.000 Piraten nur 100 bestraft bzw. hingerichtet werden. Der Rest ist frei und bekommt fucking Amnestie. Ja, also die bisher erstandene Beute darf auch behalten werden.
Echt?
Und die waren ja fucking rich, also sie waren ja wirklich so.
Ja. Oh Gott, stell dir vor, wenn du da einer oder eine von denen bist, die dann da hingerichtet werden.
Ja, das waren anscheinend die grausamsten sozusagen. Okay, also ich glaube, sie war okay damit. Sie gesagt hat, so, okay, ja, diese 100, bitte nehmt es euch. There you go. Und Zheng Pao, der Adoptivsohn, der lebt ja auch noch immer, der wird sogar Admiral für die Regierung. Also der wird wirklich so so verrückt eigentlich, wie sie das zusammengebracht hat.
Das ist wirklich die Frage.
Ja, na, sie hat ihnen einfach jedes Mal wieder angedroht, wenn ihr mir nicht zustimmt, dann gehe ich wieder aufs Wasser und bringe euch alle um sozusagen.
Meine Fresse, die war aber mutig.
Also die hatten wirklich so eine Angst vor ihr, weil sie so eine Macht hatte. Und sie hat zwar gemerkt, dass es langsam bergab geht, aber
dass sie auch verhandeln sollte.
Sie war quasi noch auf ihrem Höhenflug unterwegs und hat die perfekte Zeit erwischt anscheinend, um zu verhandeln. Das Einzige, was der Qing-Dynastie eben noch wichtig war, ist, dass sie auf die Knie geht vor ihnen. Aber das kann sie nicht machen. Also sie ist ja Piratenfrau.
Ja.
Und dann kommt ihr diese geniale Idee. Dieser Zheng Pao, ihr Adoptivsohn, sie löst jetzt einfach legal diese Adoption auf.
Ja.
Und heiratet ihn.
Aha.
Und innerhalb dieser Hochzeitszeremonie gehört das ganz normal dazu, dass man auf die Knie gehen muss. Das heißt, die Qing-Dynastie kann sagen, Piratenfrau ist vor mir auf die Knie gegangen, Piratenkönigin ist, also Zheng She ist vor mir auf die Knie gegangen und sie kann zurück zu ihrer Crew gehen und sagen, Dudes, I got married. Ja. Also ist ganz normal, gehört dazu.
Ah, okay.
Also der hat einfach Kopf, es ist ja einfach so. Irgendwann stirbt dann auch der Zheng Pao. Sie denkt sich, Frühpension, geil.
Sie hat doch wirklich schon genug gerackert in ihrem Leben. Ja,
und es ist gar nicht so viel Zeit vergangen in Wirklichkeit. Sie ist immer noch sehr, sehr jung.
Das stimmt, wir sind jetzt noch immer irgendwie, weiß ich nicht, so 10, 12 Jahre oder so ist jetzt, glaube ich, der Zeitrahmen. Der
richtig, da du denkst genau voll gut mit. Also was machst du als Ex-Piratenbraut sozusagen oder Piratenkönigin, wenn du so willst? Was machst du?
Also in der Pension her, sie hat ja wohl genug Geld und Reichtümer beiseite geschafft. Also so ist sie es. Wird wohl nicht mehr arbeiten müssen, sondern sich irgendwie einen schönen Lenz machen.
Das stimmt, aber sie hatte ja ein sehr aufregendes Leben hinter sich. Willst du das einfach so hinter dir lassen? Sie hat noch was gemacht und zwar laut der meisten Überlieferungen wurde sie dann Puffmama. Der Kreis schließt sich optimal. Und gleichzeitig hatte sie auch ein Spielcasino sozusagen. Geschichtlich gibt es dann auch langsam einen fließenden Übergang zu den Opiumkriegen. Aber ihr Ende war ziemlich friedlich. Sie stirbt mit 69. Unbekannte Gründe. Vielleicht einfach friedlich im Schlaf.
Schau.
1844.
Ach ja, da sind auch noch einige Jahrzehnte dann in der...
Ja, sie ist
im Ruhestand oder Halbruhestand.
Sie ist Oma geworden. Sie hat irgendwie ein ausgefülltes Leben gehabt. Also wem passiert das schon als Pirat?
Das stimmt. Das ist, man muss wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist.
Na, kannst du vorstellen.
Sie war bekannt als der Terror Südchinas. Das war jetzt quasi die Geschichte von Zheng She, die erfolgreichste Piratin aller fucking Zeiten. Also nicht nur Piratinnen, sondern inklusive aller Männer.
Ja.
Sie war einfach der erfolgreichste Pirat aller Zeiten.
Ja, Wahnsinn.
Und man weiß nichts von ihr.
Man weiß nichts von ihr.
Oder zumindest in unserer westlichen Kultur kaum was. Der Terror Südchinas. Was geht dir durch den Kopf?
Ach, spannend, spannend. Ich bin irgendwie so hin und her gerissen zwischen Faszination und natürlich ist es einfach auch saubrutal. So dass man es verabscheuen sollte, möchte, aber es ist einfach trotzdem eine verdammt faszinierende Geschichte und eine faszinierende Frau.
Es klingt auch wie so ein kitschiger Jugendroman, oder? Irgendwie so die Piratenkönigin.
Die Piratenkönigin und sie ist das arme Mädchen und dann kommt der Pirat und sieht sie und sie verlieben sich und stürzen aufeinander zu und dann wird sie die Piratenkönigin.
Ja.
Also es ist wirklich, hat Potenzial für eine fette Verfilmung oder eine geile Serie. Ne?
Ich finde schon. Und dann natürlich auch diese interessante Regel, die sie aufgestellt hat, dass sie nicht wollte, dass Frauen vergewaltigt werden.
Jetzt kommt ein bisschen dieses Feminismus.
Und das bringt uns zu einem, ich sage jetzt mal, eher schwierigeren Themenblock.
Genau, aber es wird jetzt in weiterer Folge um Gewalt an Frauen gehen.
Vor allem eben auch sexuelle Gewalt an Frauen.
Genau, hiermit war jetzt eine Triggerwarnung ausgesprochen.
Ich fange mal mit der rechtlichen Lage in Österreich an.
Ja, gerne.
Das Strafrecht enthält im 10. Abschnitt des Strafgesetzbuches differenzierte Regelungen zu sexueller Gewalt, abhängig von Gewaltanwendung bzw. Drohung des Täters und Intensität des Eingriffs in die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung kommen insbesondere folgende Delikte zum Tragen: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, sexueller Missbrauch von unmündig Minderjährigen oder sexuelle Belästigung. Die Gegenwehr des Opfers ist keine Voraussetzung, es wird auf das Handeln und den Vorsatz des Täters abgestellt.
Das ist aber auch noch nicht so lange so klar, dass Gegenwehr nicht vorausgesetzt werden muss.
Nein, absolut nicht. Das ist auch, glaube ich, nach wie vor nicht in allen Ländern. Es ist jetzt quasi die österreichische Gesetzeslage, die man findet, wenn man auf der Seite des Bundeskanzleramtes nachschaut. Aber es ist ja nach wie vor auch in vielen Ländern so, dass wenn du eine Vergewaltigung innerhalb der eigenen Ehe hast, dass das dann nicht als Vergewaltigung gilt. Der Täter kommt sehr, sehr häufig aus dem sozialen Umfeld der betroffenen Frau. Wir gehen jetzt mal aus davon, dass der Täter meistens männlich und das Opfer meistens weiblich ist. Und ganz besonders häufig handelt es sich beim Täter um den Partner bzw. Ex-Partner.
Genau, also Vergewaltigung im eigenen Zuhause und durch den eigenen Partner ist was, was sehr häufig passiert und was eben lange Zeit nicht und in vielen Ländern noch immer nicht als Verbrechen oder als falsch angesehen wird, weil das ja irgendwie zur Erfüllung der ehelichen Pflichten auch zählt. Genau, was ich auch sehr schockierend fand jetzt in der Recherche, war, dass es zum Beispiel im Libanon, aber auch in vielen anderen Ländern Gesetze gibt, die heiratet dann in Vergewaltigergesetze. So, also wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt und er heiratet sie nachher, kommt der Strafverhalt davon.
Kann der sie zwingen, dann sie zu heiraten oder wie?
Naja, je nach Land und je nach dortiger Gesetzeslage muss teilweise die Frau nicht gefragt werden, sondern kann man sich das auch mit dem zukünftigen Schwiegervater ausmachen.
Und wahrscheinlich wird vielen Frauen noch eingeredet, mach das, weil was ist, wenn du schwanger bist, dann ist es doch besser, du bist mit dem Vergewaltiger zusammen. Als ja. Wenn du ein unehrliches Kind auf die Welt bringst, sozusagen. Aber das hat sicher auch ganz viel mit gesellschaftlicher Stigmatisierung zu tun.
Ja, immer wenn Religion und Staat zu nah beisammen sind. Also auch hier ist das Gesetz, dass es eine Vergewaltigung ist, auch wenn es innerhalb der Ehe ist, viel zu jung dafür, dass es einfach das immer gab. Ja?
Ja.
Und dieses Verständnis und dieses Bewusstsein dafür, dass das einfach auch Vergewaltigung ist, auch wenn die Leute verheiratet sind und dass man eben auch in einer Beziehung sexuelle Gewalt und Vergewaltigung, dass das auch passieren kann. Das ist ja auch hier, auch ohne Religion, sehr, sehr spät erst irgendwie gekommen. Und weiß nicht, ob es überall hierzulande auch schon wirklich durchgedrungen ist.
Da gibt es eine ganz, ganz spannende Fragestellung auf der Webseite, die nennt sich sexuellegewalt.at. Da gab es irgendwie auch so einen Reiter, der nennt sich Meinung der Österreicher zu diesem Thema.
Mhm.
Und da wurde eben in der Statistik ausgeteilt, die Aussage, es gibt Personen, die finden, dass Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung unter bestimmten Umständen gerechtfertigt ist. Glauben Sie, dass dies auf folgende Situationen zutrifft? Und es waren mehrfach Meinungen möglich.
Mhm.
Und dann war eben anzukreuzen, betrunken sein oder Drogen nehmen. Also die weiblichen Befragten haben 14% gesagt, ja, das ist möglich, bei männlichen 15%.
Mhm.
Freiwillig zu jemandem nach Hause mitgehen, zum Beispiel nach einer Party oder einer Verabredung, waren die weiblichen Befragten bei 9%, die männlichen bei 13%. Tragen von freizügiger, provozierender oder sexy Kleidung. Also dieses Thema macht mich fertig.
Ja.
Sind zum Glück aber immer noch 8% bei den Frauen, 9% bei den Männern. Es ist spannend, dass die immer so ganz nah beieinander liegen, also dass die nie irgendwie auseinandergehen.
Und das sind dann Leute, die aus freien Stücken sagen, ja, da finde ich es okay, wenn...
Also nicht okay, sondern da sind halt dann irgendwie die Grenzen fließend, beziehungsweise es kann ja einfach ein Missverständnis gewesen sein. So. Also da sagen 8%, naja, wenn sie sich so knapp angezogen hat, dann kann der das schon so verstehen, als hätte sie das unbedingt gewollt.
Ach, Wahnsinn.
Nicht deutlich Nein sagen oder sich körperlich nicht deutlich dagegen wehren. Frauen bei 10%, Männer bei 14%. Also das ist ein bisschen ein größerer Unterschied und nichts davon waren die weiblichen Befragten bei 66% und die männlichen bei 58%. Also immer noch der Mehrheit der Bevölkerung, der sagt, nein, Vergewaltigung ist ein No-Go.
Ja.
Aber es gibt sie noch nach wie vor, wo die Leute glauben, es ist eine Grauzone. Und ich glaube, dass das einfach auch ganz oft nicht kommuniziert wird, dass selbst wenn die beiden schon nackt miteinander im Bett liegen, selbst wenn sie, keine Ahnung, gesagt hat, okay, passt, ich steige zu dir ins Bett, dann kann sie immer noch sagen, oder er, beidseitig, aus, ich will nicht mehr.
Ja.
Man kann seine Meinung auch mittendrin ändern oder eben kurz davor oder sich auf einmal unwohl fühlen und dann ist es immer noch, und wenn er sagt, jetzt komm, jetzt sind wir schon so weit, dann ist das ein sexueller Übergriff. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und da glaube ich, da gibt es eben viel zu wenige Leute, die da offen und ehrlich darüber reden und irgendwie auch mitvermitteln. und weitergeben und Präventionsarbeit machen. Und deswegen ist es mir irgendwie auch ein großes Anliegen gewesen, darüber zu sprechen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Was glaubst du, wie viele Frauen sich als sexuell belästigt gefühlt hatten?
Ich glaube, jede Frau hat sich irgendwann mal belästigt gefühlt.
Ja, also 3 von 4 Frauen. Das sind schon sehr viele, 74%.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und sexuelle Gewalt, 29%. Also fast jede dritte befragte Frau hat sexuelle Gewalt erlebt, die dies angegeben haben.
Ja.
Bei Vergewaltigung sind wir bei 7% in Österreich. Eine hohe Dunkelziffer nach wie vor und extrem wenige Verurteilungsraten.
Ja.
Das heißt, es gibt immer noch ganz, 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 ganz viele Frauen, die sich nicht trauen, erstens darüber zu sprechen und zweitens den Mann in dem Fall anzuzeigen.
Ja, ja, ich glaube auch eben, weil es einfach so und so oft einfach im Sande verläuft und weil es eine wahnsinnige Überwindung ist, weil man da nochmal ganz genau alles durchleben muss und alles irgendwie mit Leuten teilen muss und denen erzählen muss, die man nicht kennt. Das ist es auf jeden Fall eine große, große Überwindung. Und wenn man dann je nach Land sich dann irgendwie die Ergebnisse anschaut, wie viele Fälle davon dann wirklich verfolgt werden und welche dann davon wirklich zu einer Verurteilung oder auch nur zu einer Verhandlung irgendwie führen, dann gibt es einfach viele Frauen, die sagen, ach, da, das bringt eh nichts, da wird mir eh nicht geholfen, was natürlich...
Und es braucht ja auch einen riesigen, mutigen Aufwand irgendwo auch, da erstmal hinzugehen und was zu sagen. Und eine Sache vielleicht noch, weil die hat mich auch fertig gemacht. Das war mir absolut nicht bewusst. Aus einer Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, gibt es auch aktuelle Zahlen zu den Erfahrungen sexueller Gewalt von Menschen mit Behinderungen.
Mhm.
Glaubst du, sind das mehr oder weniger?
Ich glaube, das schon mal gehört zu haben. Ich glaube, dass es mehr sind.
Ja.
Ja.
Das Ausmaß der sexuellen Gewalterfahrungen ist hier noch höher. Wie die Studie ergab, hat jede zweite Person mit Behinderung in Österreich sexuelle Gewalt bereits erlebt.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema zurück, was sie anhat, mehr oder weniger. Mhm. Oder dass Frauen halt auch keine Feministinnen sind, wenn sie sich zu knapp bekleiden oder sowas.
Mhm.
Vielleicht habt ihr das eh auch gesehen. Das ist jetzt 2-3 Monate, glaube ich, her. Da gab es diese Joko und Klaas-Folge auf ProSieben, wo die beiden irgendwie die Sendezeit gewonnen hatten und quasi das...
Wo das denn Sophie Passmann gemacht hat, war das das?
Genau.
Aber ist das schon länger her?
Ja, okay, ist es ein halbes Jahr her. Ich weiß es nicht, ich habe es so relativ aktuell irgendwie im Kopf, wo einfach auch gezeigt wurde, gegen Ende hin... Eine Art Museum, wo gezeigt wurde, was die Frauen getragen hatten, als sie vergewaltigt wurden.
Ja.
Und die waren alle durch die Bank von oben bis unten angezogen.
Ja. Wo man eben auch, das sind Jogginghosen, das sind so Sachen, die man anzieht, wenn man abends mit dem Hund noch voll kurz, also ganz normal, Hoodie.
Ja.
Selten was Körperbetontes eigentlich. Ja.
Ganz selten. Was mich zum Beispiel nach wie vor fertig macht, ist, wenn Kleinkindern jetzt irgendwie gezeigt wird, gibt der Tante ein Pussy oder sowas.
Ja.
Kinder haben ein super tolles eigenes Körperempfinden. Die können, also wenn die kuscheln wollen, dann kommen die auf dich zu und kuscheln dich ab.
Das stimmt, ja.
Aber da über die eigenen Grenzen drüber zu gehen und zu sagen, mach das mal, dann erlernen sie quasi von Anfang an, dass man über das eigene Körperempfinden drüber geht. Und ich sage nicht, dass das zur Vergewaltigung führt per se sofort, ja, aber ich glaube, dass da einfach das eigene Körperempfinden da irgendwie zu schulen und zu merken, ich möchte mich von dieser Person anfassen lassen oder ich möchte mich nicht von dieser Person anfassen lassen und das in Worte auszudrücken, macht ganz viel aus.
Wenn du dich in einer Situation nicht wohlfühlst, ist die Situation falsch und nicht du.
Dann gibt es die Frauen-Helpline, die möchte ich jetzt auch gern nochmal kurz durchsagen, falls sie jemand braucht. 0800 222 555.
Das ist für Österreich.
Das ist für Österreich, ja. Ich sage jetzt mal die österreichischen Sachen. Den Frauennotruf gibt es, es gibt Frauenberatungsstellen, es gibt Gewaltschutzzentren und vielen ist es mittlerweile schon ein unangenehmes Gefühl, irgendwo anzurufen, weil irgendwie der Schritt zu groß ist oder weil du das Gefühl hast, dir hört jemand zu oder sonst was, weil es im Haushalt passiert. Dann gibt es eine Homepage, die heißt haltdergewalt.at. Und da kann man online chatten mit den Leuten und die sind da für einen und können Beratungen abgeben. Also es ist lieber einmal zu viel sich melden als einmal zu wenig, definitiv.
Auf jeden Fall, ja.
Wir haben das Thema auch unter anderem mit ein fließen lassen in unserer schon zweite Folge. Es ist ja früh, aber es ist gerade in den Nachrichten. Die Istanbuler Konvention ist gerade Thema in den Nachrichten.
Soll ich mal kurz einfach erzählen, was die Istanbuler Konvention ist, falls das jemand nicht weiß?
Bitte gerne.
Die Istanbuler Konvention ist ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 2011 wurde das beschlossen, ins Leben gerufen, 2014 trat es dann in Kraft. Und es geht in dieser Konvention, die mehrere Länder, unter anderem auch Österreich, unterschrieben haben, geht es darum, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu vermeiden, Konzepte für Prävention, für Opferschutz und für Strafverfolgung zu erstellen, eine Bewusstseinsbildung zu schaffen, auch Hilfseinrichtungen vermehrt zu fördern und zu schauen, dass es da irgendwie eine flächendeckende Hilfeleistung gibt und auch dann in späterer Folge Unterstützung im Strafprozess von Opfern zu gewährleisten. Österreich war jetzt neben Monaco die ersten, die kontrolliert wurden.
Ja, an dieser Stelle hätte ich jetzt eigentlich Vero erklärt, welche Punkte da noch genannt wurden, wie man die Istanbuler Konvention besser in Österreich noch hätte umsetzen können, was da an Weisungen oder an Ratschlägen gegeben wurde. Leider Gottes wurden wir da von der Realität ein wenig überholt, denn zwischen unserer Aufnahme und jetzt der Ausstrahlung dieser Folge sind in Österreich 3 Frauenmorde passiert, 3 Frauen wurden umgebracht. Damit sind wir jetzt Anfang Mai schon bei 11 Femiziden dieses Jahr. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Es ist damit Österreich auch zurzeit das einzige Land in der gesamten EU, wo mehr Frauen als Männer ermordet werden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, jetzt auf die aktuelle Situation nochmal hier nachträglich einzugehen. Bei diesen letzten 3 Femiziden handelt es sich um einen Doppelmord und um einen einfachen Mord. Die Täter waren immer die Ex-Partner. Damit bestätigt sich auch wieder einmal, was man immer wieder hört, nämlich dass die gefährlichste Phase im Leben einer Frau, die kurz nach der Trennung ist. Es sind eben bei Femiziden in den meisten Fällen die Partner bzw. Ex-Partner, die zu Mördern werden. Es ist damit die Wahrscheinlichkeit, von einem Ex-Partner erschossen zu werden, auch um einiges höher, als jetzt zum Beispiel an einer Impfthrombose nach einer Corona-Impfung zu sterben. Als Reaktion auf den 9. Femizid hat dann die Regierung auch ein neues Gewaltschutzpaket vorgestellt. Kritikpunkt daran ist einerseits, dass die Gewaltschutz- und Opferorganisationen nicht eingeladen waren, daran teilzunehmen und dann irgendwie auch Vorschläge zu bringen. Kanzler Kurz hat dann wenig später auf diese Kritik dann hinzugesagt, dass andere Maßnahmen in Aussicht gestellt werden. Wie jetzt genau die Maßnahmen, die weiteren aussehen werden und wann das alles umgesetzt wird, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Ich möchte an dieser Stelle außerdem auch noch Adelheid Kastner zitieren. Sie ist Gerichtsgutachterin und Psychologin und sie hat über Femizide gesagt: Es sind Hinrichtungen, es sind Morde, es sind keine Beziehungsdramen, wie das manchmal so euphemistisch bezeichnet wird. Ein weiteres Zitat möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen. Es ist von Harriet Johnson. Das ist ein Twitter-Beitrag und er lautet: Every woman you know has taken a longer route, has doubled back on herself, has pretended to dawdle by a shop window, has held her keys in her hand, has made a fake phone call, has rounded a corner and run. Every woman you know has walked home scared. Every woman you know.
Ja, also es war mir ein Anliegen, darüber zu sprechen.
Ein schweres Thema. Auf jeden Fall danke, dass du es heute mitgebracht hast, das Thema, und dass wir da uns darüber austauschen konnten.
Ja.
Es ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema.
Ich hoffe, wir sind respektvoll genug umgegangen. Ich wollte auf jeden Fall niemanden despektierlich behandeln oder irgendwie respektlos rüberkommen.
Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, weil es ein Thema ist, das eben viel auslöst, Emotionales auslöst,
ja,
wo auch jeder irgendwie, jeder und jede andere Erfahrungen haben.
Ja.
Das ist da immer sehr schwierig, irgendwie einen Ton zu finden, der für alle passt. Und auch, ich merke auch so, wenn man selber Sachen ausdrückt, es ist schon ein schwieriges Thema einfach. Und es ist, man muss einfach auch selber gut aufpassen, was man sagt. Und ich hoffe, wir haben uns bemüht. Ich hoffe, wir haben es halbwegs hinbekommen.
Ja, vielleicht haben wir zumindest einen Denkanstoß geben können, um anders mit der Thematik umzugehen.
Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
Vielen Dank, dass ihr euch durchgekämpft habt und uns zuhört. Vielen Dank, liebe Stefanie. Natürlich, wenn ihr Anmerkungen habt, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, uns anzuschreiben.
Es gibt die Möglichkeit, uns auf Instagram zu folgen unter vibesbilder.podcast. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, uns auch per Mail zu erreichen unter info@vibesbilder-podcast.com. Es gibt auch die Möglichkeit, uns auf Spotify zu abonnieren, worüber wir uns sehr, sehr freuen.
Auf Apple Podcasts kann man uns auch bewerten.
Auch darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns Feedback oder Inspirationen schickt.
Ja, gerne. Und wie gesagt, wir meinen es gut. Also lasst es euch gut gehen,
ihr Bitches und Queens.
1, 2, 3, jump!